wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Es ist mal wieder Zeit für Fever Pitch, den Fußballpodcast von und mit Pit Gottschalk. Pit führt eigentlich mit meinem Kollegen Malte Asmus durch die Sendung. Malte ist dabei im Urlaub und deswegen ist die Sendung heute ein kleines bisschen anders aufgebaut als sonst. Pit Gottschalk hat sich für den neuesten Podcast einen ganz besonderen Gast zum Doppelpass eingeladen. Andreas Rettig, der Geschäftsführer des FC St. Pauli. Rettig hat Anfang des Jahres überraschend seinen Abschied zum 30. September bekannt gegeben. Aus persönlichen Gründen wird er wieder nach Köln zurückkehren. Im großen Interview mit Pitt schaut Andreas Rettig auf seine Karriere zurück, diskutiert über den Zustand der Bundesliga, die gesellschaftliche Verpflichtung des Profifußballs und wie er auf sein Wirken in der Bundesliga schaut. Viel Spaß dabei.
Andreas, du hörst jetzt bei St. Pauli auf. Man denkt natürlich dann auch an deine Zeit, die du im deutschen Fußball verbracht hast. Lass es mich so formulieren. Hat es dir jemals Spaß gemacht, so vielen Leuten im deutschen Fußball mächtig auf den Sack zu gehen?
Naja, du liegst ja schon richtig gut vor bei der ersten Frage. Also meine Motivation ist nicht, den Leuten, wie du es sagst, auf den Sack zu gehen, sondern den Finger hier und da in die Wunde zu legen. Und das ist übrigens ein Thema oder eine Motivation, die ich nicht erst seitdem ich bei St. Pauli bin, auf dem Schirm habe. Ich bin ja in Freiburg sozialisiert worden. Und da hatten wir immer den Antrieb, dem Establishment aus Sicht des Kleinen mal vor Schema zu treten.
Manche nennen das, zum Beispiel Rummenigge, ein emotionales und populistisches Spektakel von Rettig, was du zum Teil dort in deinem Leben im deutschen Fußball angestellt hast.
Ja, ich habe darauf ja auch schon mal dann öffentlich geantwortet. Ich hatte mich sehr gewundert, dass Karl-Heinz, der bei diesen Sitzungen, wo er mein Auftreten kritisiert hat, der war gar nicht anwesend. Ja, das ist dann immer schlecht, mit Sekundärinformationen dann öffentlich aufzuwarten. Deshalb habe ich mich am Ende zu diesen Äußerungen von ihm auch nur so geäußert, dass ich abhebe auf seine wirklich sportlichen großen Verdienste. Er war ein großer Fußballer.
Du als jahrelanger Fußball-Spartakus, bist du zufrieden mit deiner Leistung, was du hinterlassen wirst?
Naja gut, also ist ja keine Zeit für Grabreden. Ne? Also ich, wenn Hinterlassenschaften, ich würde eher sagen, wenn wir es in Schulnoten ummünzen würden, würde ich sagen, dass ich das Klassenziel erreicht habe.
Aber der deutsche Fußball ist in einem guten Zustand? Was dir wichtig ist?
Kommt darauf an, was man am Ende, wie man den deutschen Fußball in der Gesamtheit beschreibt. Wenn man Platz 15 in der Weltrangliste als Maßstab nimmt, muss jeder wissen, ist das zufriedenstellend. Also mir ist das insgesamt, ist da Luft nach oben, weil ich glaube, dass wir vor einer ganz wesentlichen und wichtigen vor Entscheidungen stehen und an einer gewissen Weggabelung sind. Was meine ich damit? Wir dürfen nicht weiterhin nur, ich sag mal, unsere Aktivitäten in die Verbesserung von Vermarktungserlösen und Umsatzsteigerungen und diesen Themen der ökonomischen Betrachtung legen, sondern wir müssen endlich mal wach werden. 15-jährige Kinder und Schüler machen uns vor, tatsächlich auch im Profifußball insgesamt mehr der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Also wenn das momentan, wie gesagt, den Zeitgeist ja auch trifft und es nicht nur oder vor allen Dingen auch notwendig ist, elementar sich mit Themen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, dann finde ich, haben wir eine wirkliche Verpflichtung, hier auch etwas mehr zu tun, als wir das tun. Wer macht es sonst? Ja, Kirchen haben an Bedeutung verloren, die Politik wird nicht mehr ernst genommen. Also von daher sage ich ganz einfach, nur Umsatzrekorde sich dafür feiern zu lassen, damit letztlich die goldenen Steaks vielleicht Platin beschichtet werden. Ist das der Weg?
Warum kannst du nicht akzeptieren, dass Fußballunternehmen eben Wirtschaftsunternehmen sind?
Ja, mein Lieber, Peter, bist du nämlich genau zu einfach gestrickt, wenn ich mir das erlauben darf, weil du kannst viele Dinge der Realwirtschaft nicht auf den Profifußball übertragen.
Warum nicht?
Das erkläre ich dir jetzt. In der Realwirtschaft können beispielsweise in der Automobilindustrie kann die eine Marke Erfolg haben, die andere auch. Im Profifußball gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Das heißt, wenn alle Fußballmanager und alle Trainer in der Bundesliga jeden Tag alles richtig machen, steigen trotzdem 3 ab oder 2. Das heißt, das ist erstmal systemimmanent eine ganz andere Wiese. Das Zweite ist, dass du in der Realwirtschaft in der Regel eine Monopolstellung oder eine marktbeherrschende Stellung erzielen möchtest. Du möchtest deine Wettbewerber aus dem Markt drängen, Marktanteile gewinnen. Das funktioniert im Profifußball nicht. Bayern München alleine auf der Welt macht auch keinen Spaß. Und es gibt viele andere Bereiche, die erkennen lassen, dass der Profifußball ein besonderer Wirtschaftszweig ist. Beispielsweise, wenn du die Themen des Arbeitsrechts nimmst. Ja, es gab mal einen 38-jährigen Heinz Müller, der letztlich auf Weiterbeschäftigung wegen Kettenarbeitsverträgen geklagt hat, wo höchstrichterlich entschieden worden ist. Nein, du bist eben kein normaler Arbeitnehmer. Und welche Arbeitnehmer lassen sich, ich sag mal, in der Realwirtschaft den Arzt vorschreiben, wie in welchem Umkreis sie zu wohnen haben, dass sie bis 23 Uhr im Bett zu sein haben und welche Sachen sie anzuziehen haben und. Also es gibt viele, viele Beispiele und von daher ist das zu kurz gedacht, immer damit zu argumentieren, wir sind hier wie in der Wirtschaft zu behandeln. Nein, das ist falsch.
Klingt das nicht alles ein bisschen nach Sozialismus? Ein Vorwurf, der ja dich Zeit deines Lebens begleitet hat?
Das hat mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun. Also damit wir uns nicht missverstehen. Wir auch beim FC St. Pauli noch bei meinen früheren Stationen, wir wollten immer auch Geld verdienen, erfolgreich sein. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch wirtschaftlich. Aber die Reihenfolgen und die Kraft und Anstrengung, die wir in die Prioritäten stecken, die unterscheiden uns. Und ich bin nach wie vor immer der Meinung, natürlich muss sich Leistung lohnen. Und ich bin auch ein absoluter Leistungsverfechter in der Frage. Nur, eines ist klar, wir müssen dann aufpassen, wenn ein Wettbewerb, so wie wir ihn haben, negative Auswirkungen auf gesellschaftliche Themen hat. Ja? Wenn wir zum Beispiel sehen, auch das zahlt ein auf das Thema, dass wir eben nicht 1:1 Wirtschaftsunternehmen sind. Denn in der Wirtschaft regeln Angebot und Nachfrage den Preis. Unsere Stadien sind alle voll. Ja? Also der Preis könnte ganz einfach erhöht werden, weil die Nachfrage da ist. Aber das machen wir nicht, weil wir auch eine soziale Verantwortung haben. Alle Vereine im Übrigen das vorbildlich machen. So, und wenn ich das sehe und zu Ende denke, müssen wir jetzt aufpassen. Und jetzt komme ich mit einem anderen Beispiel, nämlich nicht der Realwirtschaft, sondern der realen Welt und der Gesellschaft. Ja, das, was wir momentan in unserem Lande erleben, wenn ich an die Gentrifizierung im Immobilien, im Wohnungsbau denke, das heißt, dass Familien, das sozial Schwächere, an den Rand gedrängt werden, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Und wenn wir das übertragen, dann wäre nach deiner Theorie, ja, wenn wir nämlich nur nach ökonomischen Gesichtspunkten die Dinge betreiben, wird das nämlich uns auch erreichen, dann haben wir nämlich eine Art Gentrifizierung in den Stadien. Das heißt, wir drängen immer mehr raus, weil es weder die Eintrittskarten noch die Wurst, das Bier, das Trikot schon gar nicht mehr bezahlt werden können. Ist das gewollt und gewünscht von dir?
Dann frage ich mich umgekehrt, was könnte die Deutsche Fußballliga, sprich Herr Seifert an der Spitze, besser machen, dass du zufrieden bist?
Er muss mich nicht zufriedenstellen. Er muss mehr...
Naja, du formulierst ja schon Anforderungen.
Wünsche. Und ich glaube, ich will das auch nicht auf Herrn Seifert kaprizieren, da sind wir ja alle am Ende. Ja, das ist, Herr Seifert ist sicherlich der Kopf der Organisation und der auch seine Verdienste und seine großartigen Leistungen in Sachen Vermarktung hat. Aber ich finde, wir müssen ein bisschen mehr noch machen. Ja, und das meine ich ganz konkret, um die Frage zu beantworten, warum können wir nicht diese Themen statuarisch regeln. Ja, wir haben es von 2000 bis 2006 haben wir die Nachwuchsleistungszentren eingeführt. Ich habe den Vorsitz damals gehabt in den 6 Jahren. Da haben wir die Vereine zu ihrem Glück gezwungen, indem wir gesagt haben, ihr müsst in die Nachwuchsförderung investieren. Da haben auch alle aufgeschrien und gesagt, jetzt wollen sie uns noch erklären, wie wir Jugendfußball machen müssen. Ich habe gesagt, nein, aber die Rahmenbedingungen, die wollen wir euch erklären. Ob ihr 4-4-2 spielt, ob ihr mit Lederbällen oder Kunststoffbällen spielt, das ist alles egal, eure Entscheidung. Aber dass ihr Schulkooperationen, medizinische Untersuchungen, qualifizierte Trainer und Übungsleiter, zusätzliche Plätze schaffen und, das verlangen wir euch ab. Und jetzt den Bogen zu heute. Ich würde mir wünschen, dass wir hier auch klare Vorgaben machen im Lizenzierungsverfahren, was Nachhaltigkeit angeht. Wir diskutieren darüber, dass wir dir und deinen Journalistenkollegen ja genügend Medienarbeitsplätze zur Verfügung stellen. Aber diskutieren wir darüber, ob wir Ladestationen haben oder Parkplätze für E-Autos, ob wir Solardächer haben oder Anlagen haben auf den Dächern. Wir haben Bienenvölker angelegt zum Schmunzeln. Ja, das muss nicht jeder machen, aber das, auch das sind Zeichen. Wir haben an jedem Wochenende Lebensmittelverschwendungen in unseren VIP- und Business-Bereichen. Kümmern wir uns darum. Wir haben über 18 Millionen Fans, die bundesweit unterwegs sind. Diskutieren wir mal über Verkehrskonzepte und wie kommen die hier hin unter ökologischen Gesichtspunkten. Ich finde nicht, dass wir Ökologie und Ökonomie gegeneinander ausspielen dürfen. Das ist nicht falsch. Aber wir müssen zumindest mal gleichberechtigt behandeln. Und das wäre meine Erwartungshaltung an uns alle.
Die DFL hat ja einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, Peter Peters von Schalke 04. Wäre das ein Thema, mit dem er sich profilieren und dann auch zu seinem Vorgänger Reinhard Raubal abgrenzen kann?
Naja, also erstmal muss ich wirklich sagen, bedauere ich es außerordentlich, dass Reinhard Raubal hier von Bord gegangen ist, den ich menschlich, fachlich und in jeder Hinsicht total schätze. Das ist mir erstmal wichtig, nochmal zu sagen. Ich habe da wirklich allerhöchsten Respekt, auch wenn wir ihn oft geärgert haben, aber ich glaube, er weiß, dass wir das im Sinne der Sache tun. Peter Peters hätte ja auch schon mal eine Gelegenheit gehabt, sich zu profilieren in jüngster Vergangenheit. Da muss er gar nicht sich um die Belange der deutschen Fußballliga...
Was meinst du da konkret?
Ja, also ich meine seinen Aufsichtsratsvorsitzenden.
Stichwort Reda Wiedenbrück.
Stichwort Reda Wiedenbrück. Ich hätte mir da gewünscht, da habe ich wenig von ihm gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube gar nichts. Und von daher glaube ich, finde ich, ist es immer eine ganz gute Einstellung, wenn man erstmal bei sich anfängt, in seinem Haus und vielleicht geht dann von da aus auch eine Signalwirkung aus. Aber das hat er ja leider nicht getan.
Bist du mit seiner Wahl zufrieden?
Ich möchte jetzt im Nachgang Dinge, die ohnehin nicht mehr zu ändern sind, auch nicht bewerten, kommentieren, sondern Peter Peters war der einzige Kandidat. Ich verhehle nicht, dass mir in der Gesamtheit des Präsidiums, was ich ausgesprochen positiv, gut und ausgewogen dargestellt finde, auch ein Sportgesicht dabei gehabt hätte. Das hätte uns, glaube ich, allen gut getan. Der Sport kommt überhaupt nicht mehr vor, ich sag mal, durch Persönlichkeiten. Aki Watzke wäre jemand gewesen, der von vielen dort positiv gesehen wird. Aber ich habe auch mit Freddy Bobic gesprochen. Ich habe auch ihn mal gefragt, warum er sich nicht für solche Themen bereitstellt. Das wären richtige Signale und gute Zeichen gewesen.
Stattdessen sitzen im Präsidium jetzt Vertreter der mittelgroßen bis kleinen Vereine. Man spricht vom Projekt Mittelstand oder Arbeitsgruppe Marktwert. Müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Zahlendreher das Kommando übernehmen in der deutschen Fußballliga und eher die beiden Lokomotive Bayern München und Borussia Dortmund unterrepräsentiert sind. Das ist der Vorwurf, den Aki Watzke direkt oder indirekt auch so formuliert hat.
Naja, also unbestritten ist, dass Bayern München und Dortmund die alles überstrahlenden beiden Clubs hier in unserem Lande sind, die auch in der Vergangenheit, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, durch Solidarität aufgefallen sind. Ich finde, dass es gut und richtig ist, dass natürlich der Branchenführer im Präsidium ist. Das ist gewährleistet. Herr Dresen ist dabei, ist gewählt worden. Aber genauso wichtig ist es, dass wir, die 36 Gesellschaften oder die 36 Vereine, am Ende sich auch alle wiederfinden können in diesem Präsidium. Und wir haben jetzt eine größere Ausgewogenheit, denn wir hatten vorher von 7 gewählten Präsidiumsmitgliedern 3 Champions League Teilnehmer. Ist das richtig? Ich finde nicht. Und von daher...
Es ist wie in der Schule, orientiert man sich an den besten Schülern oder an den Schülern, die hinten dranhängen, um... das Gesamtniveau, den Durchschnitt zu senken.
Ja, aber siehst du, bitte, auch da muss ich widersprechen, weil das ist, ja, nein, weil da sehe ich auch, dass du falsche Vergleiche bemühst. In der Schule bin ich für mich verantwortlich und da geht es um meine Leistungen und da muss ich mich weniger an links oder rechts orientieren. Präsidiumsmitglieder haben nicht ihre eigene Performance und ihre eigene Karriere zu planen, sondern sie sollen die Interessen der 36 Gesellschafter repräsentieren und umsetzen. Deswegen ist der Vergleich natürlich Käse. Von daher sage ich ganz einfach, ist es wesentlich in der Frage, dass sich alle 36, das heißt Champions League-Aspiranten, genauso wie Vereine, die von der zweiten in die dritte Liga in der Nahtstelle sind. Es geht nicht darum, keine Leistungsbereitschaft, keine Anreize zu schaffen und diese Dinge einzufordern. Die wollen wir jeden Tag, aber jeder in seinem Segment. Aber wenn du als Champions League-Aspirant hast du kein Gespür und kein Verständnis möglicherweise für Sorgen und Nöte eines Vereins, der zwischen Baum und Borke, nämlich zweiter und dritter Liga ist. Darum ginge es. Und das, muss ich sagen, ist ein außergewöhnlich gutes Ergebnis. Und die kleine Bemerkung sei erlaubt, wir haben ja viel vor den Nuss gekriegt, weil wir ja auch ab und zu vielleicht mal zu laut sind. Ist auch so, klar, muss ich auch einräumen, aber sonst hört uns auch keiner. Und dass unser Präsident in den Zweitligawahlen mit den meisten Stimmen hier locker gewählt worden ist, zeigt, dass unsere Vereinskollegen in allen anderen Vereinen den Weg, den wir gegangen sind, nicht ganz so schlecht gefunden haben.
Was ich an dir wirklich schätze, ist, dass du immer mit großer Überzeugung und auch großer Leidenschaft überzeugend argumentierst. Du warst tätig bei Freiburg, Leverkusen, Augsburg, Köln, St. Pauli, aber bist nie Meister geworden. Was macht dich so sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist mit deiner Argumentation?
Da sehe ich, ich bin wirklich auf Krawall gebürstet heute, wie du feststellst. Du hast in deiner Vorbereitung zum heutigen Termin die Mittelrhein-Meisterschaft als A-Jugendlicher von Bayer Leverkusen unterschlagen. Weil da sind wir nämlich Meister geworden vor dem ersten FC Köln, ja, und haben dann bei der deutschen Meisterschaft gespielt. Ich bin zwar nicht Meister geworden, da hast du recht, aber
es stört dich das?
Ja. Aber ich sage dir, was ich entgegenzusetzen habe, es gibt keinen anderen Kollegen, der viermal mit den Vereinen in die Bundesliga aufgestiegen ist, von der zweiten in die erste. Das ist zumindest dahingehend ein Alleinstellungsmerkmal, aber du hast recht, das ersetzt natürlich keine Meisterschaft.
Hat es bei dir nie zu einem großen Club gereicht?
Es scheint so in der Frage, aber ich definiere auch übrigens meine Jobzufriedenheit und meine Entscheidungen habe ich nie daran orientiert, ob groß oder klein, ja, oder ob, sondern für mich war entscheidend, mit welchen Leuten, Menschen habe ich zu tun, welchen Standort, das war für mich immer auch wichtig in der Frage, welche Perspektiven, was kann man tun. Und ich muss sagen, es waren unglaublich schöne Zeiten in Freiburg. Da bin ich ja gewissermaßen auch sozialisiert worden. Ja, mit unserem Mickey Mouse Etat haben wir damals Europapokal gespielt. Ja, im Übrigen gegen Feyenoord Rotterdam ganz unglücklich ausgeschieden, die dann in dem Jahr gegen Dortmund das Endspiel gewonnen haben. Wir haben die Freiburger Fußballschule gebaut. Ja, da sind alle Granden sind nach Freiburg gekommen. Ja, und haben sich das angeguckt, was wir gemacht haben mit Volker Finke zusammen. Das war eine großartige Zeit. Oder auch in Augsburg, wenn man sieht, wie wir die aus dem deutschen Röschenschlaf geweckt haben in all den Jahren. Gemeinsam mit Walter Seinsch an der Spitze in die Bundesliga aufgestiegen. Ja? Also das waren schon tolle Erlebnisse und von daher daran denke ich unglaublich gerne zurück und freue mich am meisten darüber, dass ich, wenn ich heute zu dem Verein zurückkomme, keiner betreten nach unten auf den Boden schaut.
Deine Leistungen sind unbestritten, deswegen nochmal die Frage, du warst nie bei einem richtig großen Club, bist du vielleicht zu unbequem?
Ich habe eine Stärke, vielleicht unterscheidet uns das. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann.
Das war ein schöner Return. Aber man geht auch nicht freiwillig von der DFL weg, oder?
Wenn man so denkt und gestrickt ist wie du, dann mag das sein. Ja. Ich habe für mich erkannt, dass diese Zeit eben nicht ein Höchstmaß an Jobzufriedenheit mit sich bringt. Ich habe viel gelernt, auch von Christian Seifert, das will ich auch einräumen. Ich habe einen weitwinkligeren Blick auf die Dinge bekommen, sofern das noch möglich war. Und ich habe am Ende aber für mich bewertet, die DFL hat keine Fans und bei der DFL kannst du keine Spiele gewinnen. Und ich bin irgendwie ein Vereinsmensch und ich brauche auch dieses Gefühl, am Wochenende zu leiden, sich zu freuen, zu fluchen und all die Dinge. Von daher war es dann auch folgerichtig, dass ich dann gesagt habe, ich verlasse die DFL wieder.
Also war das weniger ein Verlust an Einfluss, den du gefühlt hast, sondern mehr ein Gewinn an Unabhängigkeit?
Genauso ist es richtig beschrieben, weil wir haben auch bei allen kontroversen Diskussionen, die wir natürlich hier und da geführt haben, die führe ich mit meiner Frau im Übrigen auch, mit der ich über 25 Jahre verheiratet bin, also deswegen hört man ja nicht direkt auf. Ne?
St. Pauli gehört zur Mittelklasse des Profifußballs. Kann man das so sagen?
Nein. In Sachen Sportpolitik, finde ich, haben wir mehr noch zu bieten als Mittelklasse. In Sachen des Sports bin ich leider geneigt, Karl-Heinz Rummenigge recht zu geben, indem er von einem mäßigen Zweitligisten spricht.
Ich frage mich, hat St. Pauli jemals die Chance auf eine dauerhafte Erstklassigkeit, so wie die Rahmenbedingungen gerade sind?
Ich glaube, wenn sich das, was ich mir wünsche und erhoffe, nämlich dass wir an dieser Weggabelung, von der ich eben gesprochen habe, also Umsatzsteigerung um jeden Preis versus Nachhaltigkeit und anderer Themen in den Mittelpunkt zu rücken, genauso, finde ich, sind wir an der Weggabelung in der Frage, wollen wir mehr eine Konzernorientierung oder eine Familienbetriebsorientierung? Und da wird der FC St. Pauli, wenn das Pendel mehr in Richtung Familienbetriebsorientierung ausschlägt, eine Pionierrolle einnehmen. Wir denken eben weniger in Quartalen und Saisons, sondern wir, ich hätte bald gesagt, ein bisschen pathetisch, in Generationen. Ja? Mhm. Weil wir auch über Fußballgenerationen sprechen. Und hier hat auch kein Manager eine Chance, der nur in seiner eigenen Vertragslaufzeit sich verantwortlich fühlt und nicht an übermorgen denkt. Was will ich damit sagen? Das ist schon eine ganz andere Herangehensweise. Und ob wir nun in einem, zwei oder in fünf Jahren mal in der Bundesliga spielen, ist dann nicht entscheidend, sondern es geht um die grundsätzliche Ausrichtung, den Erhalt des Profistandorts mit all den Facetten, die uns wichtig sind. Und deswegen hoffe ich, dass das Pendel in Richtung Familienbetriebe ausschlägt, die auch in unserem Lande, genau wie der Fußball, das Volksgut Fußball, nämlich soziale, kulturelle und historische Wurzeln haben, die müssen wir aber nur langsam wieder pflegen. Ne?
Das klingt ein bisschen ernüchternd für jemanden, der guten Fußball auf St. Pauli sehen möchte.
Das ist kein Widerspruch. Ja? Man muss nur gut definieren. Wenn ich natürlich den Anspruch habe wie du, der als Globetrotter weltweit unterwegs ist, dann können wir diesem Vergleich natürlich nicht standhalten. Das stimmt.
Ist die Geldverteilung in der Bundesliga gerecht?
Nein, ist sie nicht. Und sie kommt deshalb zustande, wenn natürlich die Interessen nicht so ausgewogen sind im Präsidium, wie sie sind. Und das haben wir eben schon besprochen.
Du hast auch privates Geld in St. Pauli reingebuttert. Ist das die Lösung?
Naja, jetzt mach mich mal nicht dicker, als ich bin. Also von daher, ich denke, dass wir einen guten Ansatz hier finden. Auf St. Pauli regelt man die Dinge anders als woanders. Hier ist nichts auf Sand gebaut. Wir haben 7 Jahre in Folge im Übrigen Gewinn ausgewiesen. Ich glaube auch, dass wir 18-19, wieder ein gutes Ergebnis, ohne unserem Finanzvorstand das vorwegzunehmen, werden das ja in den nächsten 2 Monaten auch bekannt geben. Das heißt, damit will ich auch unterstreichen, auch ein vielleicht etwas links ausgerichteter Club kann mit Kohle umgehen. Ja, und wir legen uns hier nicht nur Astra trinken in den Armen, sondern wir haben schon auch klare Ziele. Und ich glaube, dass wir die in diesen Bereichen auch erreicht haben.
Aber Stichwort 50+1, die Bewahrung des Vereinsrechts, ich möchte es mal so verknappen. Kann man sich diese Romantik vielleicht bei St. Pauli, aber anderswo überhaupt noch leisten?
Ja, natürlich, weil ich erkenne überhaupt nicht, wo der Vorteil liegen soll, wenn wir morgen 50+1 abschaffen. Also wir, nach deiner Theorie, würden wir ja nur 50+1 einkassieren, Schleusen öffnen, Kohle kommt in erheblichen Maßen.
Ich bin der Meinung, das sollte man jedem Verein einzeln überlassen, wie er sich finanzieren möchte.
Ja, siehst du, und das ist genau falsch. Und ich sage dir, warum. Weil das am Ende wieder zu einem Rattenrennen führt und zu einer Situation, die alle anderen Vereine genau dahin bringt, dass sie nachziehen
müssen. Aber das Rattenrennen hast du ja auch schon. Man nennt es dann Sponsorensuche.
Ja, aber damit bei der Sponsorensuche bin ich ein Verfechter des Wettbewerbs, weil da hängen viele Dinge von ab, die nicht direkt auch an der DNA des Vereins kratzen. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich im Sponsorenbereich oder ob ich im Gesellschafterbereich am Ende hier die Schleusen öffne. Wenn ich durch kluges Management am Ende bessere Vermarktungserlöse hole, dann sage ich, wunderbar. Aber hier geht es ja darum, dass wir die DNA und die Kultur des Profifußballs oder des Vereinsfußballs, der ja keiner mehr ist, wir sprechen ja mittlerweile ja schon über Kapitalgesellschaftsfußball, ja, dass wir die aufgeben wollen. Und dafür ist mir der Preis zu hoch. Denn wenn deine Überlegungen am Ende nicht fruchten kann ja sein, dass du auch mal falsch liegst, ja, dann kann es natürlich dazu führen, du kriegst dieses Rad ja nicht mehr zurückgedreht. Dann hast du den Verein oder die Anteile verkauft. Und warum investieren heute, ich sag mal, Investoren in die Vereine? Weil sie am Ende wissen, wir haben Anlagenotstand, das Kapital will in den Markt und die Sportbranche, speziell der Fußball, hat prosperierende Aussichten. So. Also will ich irgendwann noch einen Return on Invest, denn wenn ich einen altruistischen Ansatz wähle, ja, dann kann ich ja heute schon investieren. Und deswegen muss ich auch mal, auch wenn ich hier und da bei den Fans mich damit unbeliebt mache, aber zum Beispiel das Engagement von Herrn Hopp außergewöhnlich gutheißen. Ja. Das ist ein Mann, der mit Glaubwürdigkeit an einem Standort, mit emotionaler Verbindung sein privat versteuertes Geld investiert hat. Anders im Übrigen als Werksclubs, die letztlich noch durch eine Organschaft und steuerrechtliche Vorteile hier auch noch einen Steuereffekt erzielen. Das muss man unterscheiden. Und deswegen finde ich, ist der Weg, den wir hier in Deutschland gehen, der richtige ist in der Frage. Denn einen Wettstreit im Übrigen gegen Oligarchen, Staatsfonds und chinesische Konglomerate kannst du sowieso nicht gewinnen, wenn du wirtschaftlich vernünftig handelst.
Wie läuft so eine Begegnung mit Martin Kind bei Hannover 96 ab? Streitet man sich oder ist man eher freundschaftlich verbunden? Er möchte ja 50 plus 1 lieber heute als morgen abschaffen.
Ja, also ich verstehe die subjektiven Gründe von Herrn Kind, den ich im Übrigen ob seines Unternehmertums wirklich schätze. Ja, also das ist so ein Unternehmen kannst du nicht aufbauen, wenn du ein dummer Junge bist. Also da muss ich sagen, Hut ab vor der unternehmerischen Leistung. Aber auch, finde ich, muss Herr Kind akzeptieren, dass eben genau die Spielregeln der Realwirtschaft, ich habe es eben versucht zu erklären, eben nicht 1:1 zu übertragen sind auf den Fußball. Und ich muss der Fanszene hier oder all denen, die und Mitgliedern und die hier dafür gekämpft haben, für den Erhalt von 50 plus 1 in Hannover, deshalb ein großes Kompliment machen. Da sind nämlich keine Steine geflogen, sondern da ist auf einem demokratischen Prozess in einer Mitgliederversammlung ein Zeichen gesetzt worden.
Ist das Demokratie oder Bevormundung?
Nein, ich finde schon, dass die Demokratie hier entscheidend war, denn es haben beide Seiten, ich habe es aus der Ferne ja natürlich sehr interessiert wahrgenommen, mobilisiert. Und es ging um eine Richtungswahl. Wollen wir mehr Mitbestimmung und Teilhabe oder wollen wir am Ende, dass jemand sich den Verein einverleibt? Ich sage es jetzt mal ein bisschen platt. So. Und da haben die Mitglieder eine klare und eindeutige Sprache oder eine Entscheidung getroffen. Und die muss man respektieren, genauso wie man es andersrum hätte respektiert.
Das Verhältnis zu den Fans. Du hast immer versucht, ein gutes Verhältnis zur Anhängerschaft aufzubauen. Dafür bist du auch bekannt, sehr gesprächsbereit. Und trotzdem hat man das Gefühl, es gibt eine Kluft zwischen dem, was in den Kurven passiert, und der Führung der Bundesliga-Vereine und der Bundesliga insgesamt. Siehst du irgendeine Chance, dass sich das mal ändert?
Ich denke, wir müssen alle bereit sein, umzudenken. Und wenn ich sage, mir ist ein gutes Verhältnis zu den Fans wichtig, dann heißt das nicht, dass man sich den Fans an den Hals schmeißen muss. Weil mir ist auch ein gutes Verhältnis zu Sponsoren, zu Investoren, zu Partnern wichtig. Weil das auch einzahlt auf die Situation des Vereins, ob es uns gut oder schlecht geht. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Fans gegeneinander ausspielen. Also mir ist der Allesfahrer genauso lieb wie der aus dem Kuchenblock, der so verächtlich genannt wird, weil warum soll ich jemanden anders begegnen, nur weil er ein paar Euros mehr in der Tasche hat? Ja? Im Gegenteil, ja, der soll seine Kohle schön hier abliefern. Und da freuen wir uns auch drüber, wenn wir auch zahlungskräftige Partner und Sponsoren haben. Was ich meine mit Umdenken ist, dass wir in der Frage, beim Thema Pyro, das ist ja auch so ein Thema, was ja wirklich ein heißes Eisen ist, ne? Um mal im Bild zu bleiben. Ich finde, wir haben über 3 Millionen Strafgelder im letzten Jahr gehabt. Ja, warum gehen die Verbände nicht mal hin, zusammen mit Fanvertretungen? Werder Bremen muss ich hier ausdrücklich loben, Herrn S. Grunwald, der sich da sehr engagiert, nämlich die Frage, neue Konzepte zu entwickeln. Ja, warum können wir nicht von diesen Strafgeldern mal größere Beträge nehmen, in Forschung und Entwicklung stecken? Ja, Stichworte wie kalte Pyro. Und das ist noch nicht ausgereift. Aber man muss die Bereitschaft haben zu sagen, können wir nicht gemeinsam, Verbände plus Fans, mit Experten, etwas entwickeln, statt zu sagen, es steht im Gesetz, ist verboten. Das geht mir zu kurz. Und die heutige Generation wollen im Übrigen, die Zeit von Befehl und Gehorsam ist vorbei. Ja? Die Leute wollen mitgenommen und überzeugt werden.
Du hast es probiert. Du hast zum Beispiel Pyro in Maßen toleriert. Und es gab Spiele vor der Saison. Ich erinnere mich an das Derby gegen den HSV, wo du prompt oder die Situation prompt ausgenutzt worden ist. Ist das nicht für dich der Beweis, dass es vielleicht doch eine Gesprächsbereitschaft, ich möchte gar keinen Finger auf irgendeine Seite zeigen, nicht gibt?
Gesprächsbereitschaft gibt es ja, aber du hast recht, in dem Falle kann ich dir leider nicht wechseln, da stehe ich wie ein nackter Mann vor dir. Das Derby war auf dem Platz, vom Ergebnis her und neben dem Platz wirklich traurig. Und es hat uns auch traurig gestimmt. Wir haben im Nachgang viele, viele Gesprächsrunden, ich muss da unser Präsidium auch mit dazu nehmen, die sich da auch unglaublich engagiert haben. Wir haben da alle versucht zu erfahren, warum das passiert ist. Ja, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht, um das ganz klar zu sagen. Und wir haben dennoch den Kommunikationsfaden nicht abreißen lassen. Aber es war ernüchternd. Das muss ich heute freimütig einräumen, gar keine Frage. Aber das hindert uns nicht daran, zu sagen, wir müssen trotzdem weiter im Dialog bleiben und trotzdem überlegen, was können wir gemeinsam für Dinge entwickeln, wie eben besprochen. Und wir müssen wegkommen von diesen überzeichneten Forderungen von der einen Fan wie von der anderen Vereinsseite. Wenn Populisten in dem Falle auch erklären, ja, wir müssen Stehplätze abschaffen, wie es ja auch schon mal gab von einigen Politikern. Das Berliner Pokalfinale hat jedes Jahr an Sicherheit höhere Vorkehrungen getroffen, ja, mit Zonen, mit Sicherheitswellen und. Es gibt nur Sitzplätze und trotzdem brennt es jedes Jahr lichterloh in beiden Fanblöcken. Ich will damit nur sagen, diese Spirale, die können wir nur durchbrechen, indem wir eine einvernehmliche, vernünftige, nach vorne gerichtete Lösung haben. Und vielleicht kann dieses Thema Forschung und Entwicklung gemeinsam an was zu probieren, ein verbindendes Element werden.
Wie schlimm wird es beim nächsten Derby?
Ich denke nicht, dass wir wieder 4-0 verlieren.
Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
Das war die neueste Ausgabe von Fieber Pitch und das große Interview von Pit Gottschalk mit Andreas Rettig, dem scheidenden Geschäftsführer des FC St. Pauli. Wenn euch der Podcast Fieber Pitch gefällt, dann schaut doch gerne mal bei iTunes vorbei und hinterlasst eine Rezension und ein paar Sterne. Den Newsletter Fieber Pitch gibt es jeden Werktag um 6.10 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.